sprechen mit Musikern.
SWR 2, Fortsetzung folgt.
Zwischen den Jahren hören Sie in Fortsetzung folgt 6 finnische Erzählungen. In Finnland erlebt die Erzählung gerade eine Renaissance. Zwar ist auch in Finnland der Roman am beliebtesten, aber das Genre Erzählung hat aufgeholt. Die Erzählungen haben den Vorteil, dass sie facettenreich vom gegenwärtigen Leben in Finnland berichten. Alle zeichnen eine große Liebe zu den Menschen aus. Es geht immer darum, die den anderen zu verstehen, was auch immer sie, er getan haben mag. Die Autorinnen und Autoren, die wir Ihnen in den nächsten Tagen präsentieren, sind zwischen Mitte der 1960er bis Anfang der 1980er Jahre geboren und gehören zu den bekanntesten und meist übersetzten. August Schmölzer liest die Erzählungen. Heute beginnen wir mit 2 Erzählungen: Das Ferienhaus von Marit Veronen und Sprungschanzenstädte von Turka Hautola. Marit Veronen, geboren 1965, lebt in Helsinki, studierte Astronomie und dann entschied sie sich, nur noch zu schreiben. 20 Bücher hat sie bisher veröffentlicht. Die Erzählung, die August Schmölzer jetzt von ihr liest, wurde von Rita Kajalainen übersetzt.
Marit Veronen, das Ferienhaus. Nona und Janne zogen das Ruderboot neben dem Steg an Land. Sicherheitshalber zerrten sie es ganz aus dem Meer und banden es an einer Erle fest. Das Wasser stand schon hoch und würde wahrscheinlich nicht mehr viel ansteigen. Der Wind sollte jedoch laut der Wettervorhersage am Abend und in der Nacht Sturmstärke erreichen. Sie hoben die Taschen, Rucksäcke, Kanister und Schwimmwesten aus dem Boot und trugen alles zum Ferienhaus. Dabei lehnten sie sich gegen den Wind und aneinander. Die Strecke war kurz, auf der kleinen Insel gab es keine langen Wege. Aber sie blieben immer wieder stehen, um alles Mögliche zu betrachten. Noch waren die Wintertage kurz, es dämmerte bereits. Der Schatten neben dem Schuppen sah wie ein Feldhase aus, erwies sich jedoch als Holzblock. Ein großer Ast war auf das Dach der Sauna gefallen und steckte in der Dachrinne fest, die er nun vom Wind unterstützt aus der Wand hebelte. Ansonsten schien alles unbeschädigt und unverändert zu sein. Im Häuschen war es trocken und gemütlich. Flickenteppiche, die Möbel der Großeltern, selbstgezimmerte Schränke, Kissen, Wandteppiche und andere nützliche Dinge. Ein Gasherd und ein offener Kamin. Aber es war auch kühl und Janne beeilte sich, Feuer im Ofen zu machen. Nona zündete die Öllampe an und begann, die Sachen auszupacken. Sie waren schon so oft beim Ferienhaus angekommen, dass alles routiniert und ohne Diskussion ablief. Normalerweise machten sie es genau so. Sie kamen mit dem Ruderboot am Abend oder in der Nacht an, sodass Zeit und Lebensmittel für 18 Stunden mit Essen, Sauna, Schlafen und ruhigem Zusammensein ausreichten. Im Sommer blieben sie manchmal länger und zu Weihnachten auch. Sie selbst jedoch empfanden nichts als routiniert. Alles war irgendwie neu. Sie waren seit 6 Jahren zusammen und seitdem nutzten sie das Ferienhaus. Janne heizte die Sauna ein, Nona kochte Kartoffeln, briet die Lachsmedaillons und mischte die Zutaten für die Soße. Als Janne zurückkam, kochten sie das Essen gemeinsam fertig und deckten den Tisch. »Der Ast hat keinen großen Schaden angerichtet«, sagte Janne beiläufig. »Ein paar Hammerschläge und das Problem war gelöst.« Ihr Gespräch uferte aus, wie immer. Irgendwie kamen sie schließlich auf den fliegenden Holländer zu sprechen, auf die Legende, auf ihre verschiedenen Versionen und auf das Theaterstück. Die Oper hatten sie beide weder gesehen noch gehört und sie überlegten, ob es eine gute Idee wäre, sie sich auf Platte anzuhören oder ob sie die Oper irgendwo live erleben könnten. Nach dem Essen brachen sie auf, um die Insel zu umrunden, um nachzusehen, ob alles wirklich in Ordnung war und um weitere Einzelheiten zu bestaunen. Diesmal hatten sie ihre Taschenlampen dabei und sie bereiteten in aller Ruhe die Sauna vor, legten Holz nach und schöpften Regenwasser in den Kessel. Es dauerte immer lange, bis die Sauna warm war, aber sie hatten keine Eile. Sie kehrten noch einmal ins Haus zurück, um das Bett in der Schlafkammer zu beziehen und in den lustigen alten Büchern im Regal zu schmökern. Dieser Regalinhalt sorgte bei Nona immer wieder für heitere Überraschungen, während Janne ihn teilweise schon vergessen hatte. Der prüde, 100 Jahre alte Ratgeber, ein komisches Lexikon, das die Stellung der Planeten im Sonnensystem mit demselben Gewicht präsentierte wie den Habitus eines Mannes in gehobener Stellung, mit dem man Freunde, Erfolg und Macht erlangen konnte. Dann war die Sauna endlich soweit. Der Wind hatte sich zu einem Sturm ausgewachsen, der an den Erlen rüttelte und die Wellen auf dem Meer vor sich hertrieb. Es war dunkel, aber es war eine freundliche Dunkelheit. Die gehörte einfach dazu. Sie genossen die sanften Aufgüsse in der Sauna, das schwache Licht der Sturmlaterne und die erfrischenden Sprünge ins schwarzwogende Meer. Im Schutz von Steg und Schilf sah das Wasser geradezu einladend aus, verglichen mit dem aufgewühlt schäumenden Meer weiter draußen. Während eines solchen Wintersturms waren sie noch nie im Ferienhaus gewesen. Einen solchen Sturm hatte es während ihrer Beziehung und auch in ihrem ganzen Leben noch nicht gegeben. Gewöhnlich war das Meer um diese Zeit zugefroren, und wenn es stürmte, türmte der Wind Schneehaufen am Strand auf, keine Wellen. »Hast du auf der Herfahrt auch einen Lichtschimmer auf der Nachbarinsel bemerkt?«, fragte Nona, als sie sich nach dem letzten Sprung ins Meer abtrockneten und in der winzigen Saunakammer ankleideten. Sie hatte während der Bootsfahrt das Licht nicht erwähnt, weil der starke Wind beim Sprechen störte und Janne genug mit dem Rudern zu tun hatte. Das Licht hatte von der nächstgelegenen bewohnten Insel herüber geschimmert. Aus einem Ferienhaus, in dem Nona bislang nur an den sonnigsten Wochenenden Besucher gesehen hatte. Nun war auch Jannes Interesse geweckt. »Aus dem Haus, das weiter hinten steht, am Hang?«, fragte er. »Das alte Ehepaar, dem, soweit ich weiß, das Haus gehört, kommt bei diesem Wetter sicher nicht mehr her. Und die Tochter mit ihrer Familie? Ich weiß nicht. Sie wirkten nicht gerade begeistert.« »Ich kann mich nicht einmal erinnern, wann ich sie zuletzt gesehen habe. Bist du ihnen überhaupt schon mal begegnet?« »Die blonde Frau und der Mann mit französischem Akzent«, fragte Nona. »Vor 3 oder 4 Jahren, als wir vom Johannisfeuer zurückgerudert sind, haben sie uns gefragt, ob wir sie mitnehmen könnten, weil sie so spät nicht mehr über die Knüppelstege zurückgehen wollten. Zu dunkel, zu viele Mücken, zu feucht und zu weit.« »Sie schienen sich wirklich nicht wohl zu fühlen. Die Kinder habe ich wahrscheinlich nie gesehen. Die sind bei Oma und Opa im Ferienhaus geblieben, haben die beiden damals gesagt.« »Du hast ein unglaubliches Gedächtnis«, sagte Janne. »Jetzt kann ich mich auch wieder daran erinnern, dass wir sie damals mitgenommen haben.« Sie ließen die Handtücher und Badeschuhe zum Trocknen in der Sauna und gingen mit ihren Taschenlampen, den Saftpackungen und den Bechern den Pfad entlang zum Haus. Der Wind versuchte, sie zu packen, aber die Nebengebäude, Bäume und Büsche boten ihnen Schutz. Die Dunkelheit war nahezu undurchdringlich, so dass man hinter den dichten Wolken die Lichter der nahegelegenen Stadt nur erahnen konnte. Der Sturm überlagerte auch die Stimmen der Zivilisation, die bei Windstille als schwaches Rauschen herübergetragen wurden. Nachdem sie sich aus den obersten Kleidungsschichten geschält hatten, ließen sie sich am Tisch in der Nähe des Kamins nieder und schenkten sich Wein ein. Sie hatten so gut wie keinen Hunger, naschten nur ein paar Kekse, Rotschimmelkäse und Weintrauben und machten sich dabei Gedanken über die Bewohner im Ferienhaus auf der Nachbarinsel. Während ihre kleine Schere seit Menschengedenken Besitz ein und derselben Fischerfamilie gewesen war, hatte auf der Nachbarinsel bereits ein 50 Familien gewohnt. Dort gab es noch immer mehrere alte, instand gesetzte Ferienhäuser und ein größeres Gebäude, das sich mittlerweile auch im Privatbesitz befand. Früher hatte es alleinerziehenden Müttern und ihren kleinen Kindern als Ruhe- und Erholungsstätte gedient. Der Betrieb war zum Erliegen gekommen, als sich die modernen, alleinerziehenden Mütter immer öfter darüber beschwerten, dass es alles andere als erholsam war, wenn man mit kleinen Kindern Urlaub in einem Ferienhaus ohne Strom und fließendes Wasser machte und auf Brunnen und Brennholz angewiesen war. »Lass uns morgen kurz vorbeischauen, bevor wir fahren«, schlug Janne vor, »nur so aus reiner Neugier.« Sie gingen in die Schlafkammer hinüber und liebten sich im Kerzenschein, löschten dann die Laternen, vergruben sich unter der dicken Steppdecke und schliefen auf der Stelle ein. Am nächsten Morgen ließen sie sich Zeit, liebten sich wieder und schlichen dann in die Stube, um Frühstück zu machen. Während Janne das siedende Wasser und die garenden Eier überwachte, zog sich Nona an und ging kurz über den Hof, um die Handtücher und Badeschuhe aus der Sauna zu holen. Der Sturm der vergangenen Nacht hatte sich etwas gelegt, aber es sah so aus, als würde das Zurückrudern bei diesem Gegenwind beschwerlich werden. Natürlich mussten sie nicht unbedingt rudern. Das Boot könnten sie auch im Boot schuppen lassen, wenn nötig. Im Haus gab es Gummistiefel mit hohen Schäften und sie mussten kein Trinkwasser und keinen Proviant mehr mitschleppen. Es wäre ein leichtes, zur Nachbarinsel hinüber zu warten und von dort über die Knüppelstege auf die größere Ferieninsel und weiter aufs Festland zu gelangen. Nach dem Frühstück war das Morgenschwimmen an der Reihe. Wie der Sprung ins kalte Wasser nach der Sauna war das einer der Bräuche, die sie sich gemeinsam angeeignet hatten, ohne dass sie zu ihrem oder seinem früheren Leben gehört hätten. Sie genossen dieses einfache und seltsame Vergnügen außerordentlich. Manchmal fanden sie es noch immer unglaublich, dass es so ein Leben geben konnte. Janne hatte immerhin eine Ahnung davon bekommen, als er die Sommer seiner Kindheit auf der Schäre bei seinen Großeltern verbracht hatte. Er war in der Gegend herumgerudert und hatte zusammen mit den Kindern der alleinerziehenden Mütter etliche Abenteuer bestanden. Nona aber hatte nichts dergleichen erlebt, und sie waren beide nicht mehr ganz jung, hatten schon erwachsene Kinder. Sie waren bereits dabei, sich, diesmal in der Stube, abzutrocknen und anzukleiden, als sie durch das Giebelfenster einen seltsamen Spaziergänger bemerkten. Er musste zwischen dem Schuppen und dem WC-Häuschen auf die Insel gekommen sein und schritt nun auf das Haus zu. »Der Nachbar ist mit der Visite schneller«, stellte Janne fest. »Ich glaube, den kenne ich nicht.« »Ist er wirklich in diesen Stiefeln herübergewartet?«, wunderte sich Nona. »Die Schäfte sind doch gar nicht hoch genug.« Der Mann hatte eine abgenutzte, verschlissene Regenjacke an, wie man sie im Ferienhaus zu tragen pflegte. Die Kapuze war nicht festgezurrt, sodass sein Gesicht gut zu sehen war. Sein Alter ließ sich schwer schätzen. Möglicherweise war er um die 60, vielleicht aber auch 15, 20 Jahre jünger oder älter. Seine Haare waren blond und kurz, ganz offensichtlich selbst geschnitten. Er ging direkt zur Tür, klopfte an, öffnete jedoch gleich, trat in den Vorraum, klopfte an die Tür zur Stube und öffnete auch diese, aber erst, nachdem er hereingebeten worden war. »Tag«, sagte der Ankömmling vorsichtig. »Tag auch«, antwortete Janne. Neu in der Nachbarschaft? Der Mann zog die Tür hinter sich zu. Er begriff, dass es nicht gut war, die Wärme entweichen zu lassen. »Ja, irgendwie schon. Diesen Winter habe ich da drüben gewohnt. Ich habe hier auch vorher schon Licht brennen sehen, zumindest um Weihnachten herum.« »Das waren wir«, bestätigte Janne. »Einen Kaffee vielleicht? Wir sind noch beim Frühstück.« »Danke, sehr gerne.« Der Mann zog seine Gummistiefel und auch gleich zwei Paar Wollsocken aus. Diese hängte er zum Trocknen über die Stiefelschäfte. »Die sind ein bisschen nass geworden, weil ich nicht aufgepasst habe, wo ich hintrete.« Im Nu saß der Mann am Tisch. Er starrte das Brot und den Käse an. »Bitte sehr«, Nona zeigte auf den Tisch, »wir sind schon fertig, aber es ist noch etwas übrig. Besser, es wird alles aufgegessen, damit wir nichts zurücktragen müssen.« Die Hände des Mannes zitterten leicht. Er war dünn und als er in das Brot biss und das Käsestück in den Mund stopfte, wirkte es so, als läge seine letzte Mahlzeit sehr lange zurück. Nona und Janne begriffen das gleichzeitig. Sie sahen einander nicht direkt an, aber beide wussten, dass der andere es auch wusste. »Ist es das Ferienhaus der Launonnens, in dem du dich niedergelassen hast?«, fragte Janne. »Dort haben wir auf der Herfahrt Licht gesehen.« »Ja, wahrscheinlich. Da liegen Zeitschriften mit Adressaufklebern herum und auf den meisten steht Launonnen oder Launonnenboucher.« Für einen Moment herrschte bedeutungsvolle Stille. Dann sah der Mann sie an. Ich werde jetzt ganz ehrlich zu euch sein, weil ihr so nette Menschen seid, sagte er. Ich habe keine Erlaubnis, mich in dem Haus aufzuhalten. Ich bin hinein, weil ich Hunger hatte. Den ganzen Winter habe ich auf den beiden Inseln verbracht, bin von einem Ferienhaus in das nächste gezogen, habe dort übernachtet, Zeitungen und Bücher gelesen und gegessen, was ich finden konnte. In diese Ferienhäuser kommt man leicht hinein, man muss kaum etwas kaputt machen. Ich will auch keinen Schaden anrichten und räume immer alles auf. Manchmal hinterlasse ich das Haus in einem ordentlicheren Zustand, als ich es bei meiner Ankunft vorgefunden habe. Den ganzen Winter? Nona war verblüfft. Gibt es dort so viel Essbares? Ich dachte, dass die Leute so gut wie nichts im Ferienhaus zurücklassen. Ein paar Konservendosen, Fertigsuppen, Reis, Tee, Kaffee, Salz und Zucker vielleicht. Mehr ist es meistens auch nicht, gab der Mann zu, aber die Konservenvorräte in manchen Ferienhäusern sind ausgezeichnet. Und dann gibt es die Schnapshäuser. Knäckebrot ist meistens ziemlich viel da. Manche haben sogar einen Kartoffel- und Gemüsekeller. Das sind dann die Leute, die irgendwo in der Nähe eine Gartenparzelle besitzen, aber in ihrer kleinen Stadtwohnung keinen Platz für Kartoffeln haben. An Vorräten fehlt es also nicht, und wenn ich richtig Hunger kriege, esse ich auch Zahnpasta, aber jetzt sind die Vorräte da drüben restlos aufgebraucht. Der Mann schnitt sich ein Stück Brot ab und strich sich eine dicke Schicht Rotschimmelkäse darauf. Beinahe verschluckte er sich am Kaffee und am Brot, weil er das Ganze zu schnell hinunterschlang. »Wir können dir die Reste mitgeben und was wir in den Schränken noch so finden«, sagte Janne. »Aber du solltest wahrscheinlich woanders hingehen, wenn du hier wirklich alles, was es gibt, aufgegessen hast. Bald ist Frühling, Ostern steht vor der Tür. Es kommen wieder Leute an den Wochenenden her und bald wird jemand merken, dass die Vorräte geplündert worden sind. Dann ist es besser für dich, nicht mehr in der Gegend zu sein. Außer du willst an einen Ort, an dem es regelmäßig Mahlzeiten gibt.« »Ins Gefängnis gehe ich nicht«, sagte der Mann, »als würde er es bedauern. Das ist einer meiner Grundsätze. Man darf sehr wohl Essen stehlen, wenn man Hunger hat. Man hat geradezu die Pflicht, es zu tun, wenn man dadurch sein Leben retten kann. Warm muss man sich ebenfalls halten. Deshalb habe ich natürlich auch Gas und Brennholz gestohlen. Da war nichts zu machen. Ich bin sehr dankbar, wenn ihr mir etwas Essen mitgebt, und ich werde auch woanders hingehen. Es wird langsam Zeit.« »Es gibt doch Suppenküchen«, schlug Nona vor, »und Essensmarken, die man beim Sozialamt bekommen kann. Niemand muss verhungern.« »Ich komme lieber allein zurecht«, verkündete der Mann. »Von wegen allein. Sie verstanden aber, was er meinte. Freiheit, Abenteuer und genügend Zufluchtsorte. Es musste ein Gleichgewicht herrschen, und das musste jeder selbst finden.« Sie ließen dem Mann zusehen, wie sie alles Essbare aus den Schränken nahmen und in eine Plastiktüte packten. Das Salz wollte er nicht und den Essig auch nicht. Für das frische Brot, den Käse und das Obst bedankte er sich überschwänglich. Er plante, den Rest des Tages noch in dem Ferienhaus der Launonnens zu verbringen und dann im Schutze der Nacht in eine andere Gegend zu verschwinden. »Ich habe als Kind einen Sommer auf der Nachbarinsel dort verbracht«, verriet er ihnen. »An diese Schere hier kann ich mich auch noch erinnern. Da an der Spitze haben wir oft gesessen und geangelt, auch wenn das nicht erlaubt war, weil das Grundstück anderen Leuten gehörte.« Nona und Janne sahen dem Mann vom Fenster aus nach. Natürlich hätten sie die Polizei rufen müssen, aber das taten sie nicht. Der Wind war noch immer stark, doch er flaute schneller ab, als vorhergesagt worden war. Nona und Janne schleppten noch einen riesigen Baumstamm an Land, den die nächtlichen Sturmwellen hinter dem Bootshaus angeschwemmt hatten. Bevor sie ins Ferienhaus zurückkehrten, um Geschirr zu spülen und zu packen, schauten sie noch eine Weile aufs Meer hinaus. Es hellte auf. Die Wolkendecke wurde rasch dünner.
Die zweite Erzählung, die wir nun hören, ist eine sehr kurze von Turka Hautula. Er wurde 1981 in Solo geboren und lebt, nach einem längeren Auslandsaufenthalt, wieder in Finnland, in Helsinki. Man sagt, er sei einer der begabtesten Autoren in Finnland. Insbesondere seine kurzen Erzählungen zeigen das. Übersetzt hat die Erzählung Stefan Moster. Es liest August Schmölzer.
Turka Hautala. Sprungschanzenstätte. Gibt es in einer Stadt eine Sprungschanze, kommt sie einem als erstes in den Sinn, wenn man an die Stadt denkt. Lahti, Jyväskylä, Kuopio. Man stellt sich die Stadt voller rotwangiger Mütter vor, die Bleche mit Hefewecken aus dem Ofen nehmen und Kinder zum Training fahren. Männer in Outdoor-Kleidung feuern mit Bratwürsten in den Händen die Akteure an, nehmen es ernst. In allen Sprungschanzenstädten werden ähnliche Postkarten hergestellt. Sie zeigen drei oder vier miserable Fotos, eines davon die Sprungschanze. Der Blick des Betrachters verliert sich in diesem Bild. Daher schickt man die Karte nicht seinem Saufkumpan, sondern Oma oder Patenkind. Das Textfeld füllt man mit ein paar beruhigenden Sätzen aus. Im Herbst sammelt die Sprungschanze Kräfte. Sie steht allein mitten im Wald, wird jedoch nicht vergessen. Immer blickt einer durch den Vorhang spalt zu ihr hinüber oder wirft beim Pilzsammeln einen Blick darauf, aber man nähert sich ihr nicht. Der Student, der neu in die Stadt kommt, betrachtet die graue, dem Regen ausgesetzte Schanze vom Küchenfenster aus und vermutet, sie werde innerhalb weniger Jahre einstürzen. Er kennt die Kraft der Schanze nicht. An einem Sonntag im Dezember zieht der verkaterte Student die Vorhänge auf und staunt. Auf dem zum Brechen vollen Schanzenhügel wallt ein Karneval der Farben. Saftbecher dampfen, tollkühne Männer im Pastell fliegen durch den hinreißend klaren Wintertag. Im Winter ist die Sprungschanze, was sie ist. Aber wenn der Sommer kommt, verwandelt sie sich in eine Bühne der Liebe. Ein frisch gebackenes Paar nach dem anderen steigt die unendlich vielen Stufen hinauf, um für einen Moment über der Welt zu sitzen. Oben blickt man stumm in Richtung See. Am liebsten würde man einen Heiratsantrag machen, aber noch lieber etwas anderes. Rar sind die Hände der Sprösslinge von Sprungschanzenstädten, die sich nicht wenigstens einmal auf dem Turm unruhig auf Wanderschaft begeben haben. Für Kinder stellt die Sprungschanze die größte Errungenschaft der Erwachsenenwelt dar. Sie können nicht genug davon bekommen. Sie hängen, baumeln, klettern und schwingen an der Konstruktion wie Meerkatzen, die man im Urwald freigelassen hat. Und wenn es dunkel wird, rutschen sie auf dem Po die Aufsprungbahn hinunter und rennen nach Hause. 7 Jahre später kehren die Kinder mit einer Tüte Bier zurück und ritzen ein pralles Geschlechtsorgan in den Schanzentisch. Sie ziehen in eine andere Stadt, lernen über Skispringen zu lachen und denken nur noch dann an die Sprungschanze zurück, wenn sie sich am allereinsamsten fühlen.
Sie hörten heute in Fortsetzung folgt 2 von 6 finnischen Erzählungen. Das Ferienhaus von Marit Veronen und Sprungschanzenstädte von Turka Hautala. In der Übersetzung von Ritter Kajalainen und Stefan Moster.
SWR 2 lesenswert. Kritik.
Umweltschutz und Klimawandel sind medienbeherrschende Themen unserer Zeit. Mit Bernd Ulrich von der Wochenzeitung Zeit hat sich jetzt einer der führenden Journalisten des Themas angenommen. Angela Gutzeit stellt sein neues Buch vor, Alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie.
Die Frage nach einer lebenswerten Zukunft ist zum Generationenkonflikt geworden. Die Jüngeren haben das Umsteuern zu ihrer Sache gemacht. Und tatsächlich sei ja der Zeitpunkt der Grenzüberschreitung, der ihre Zukunft verdüstert, nicht morgen, sondern jetzt, so Bernd Ulrich in seinem Buch »Alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie«. Wir wissen seit Jahrzehnten von der Unvereinbarkeit unseres Lebensstils mit den endlichen Ressourcen auf dieser Erde. Aber wir verbrauchen mehr denn je. Der Zeitjournalist spart nicht mit Zahlen, Tabellen und Prognosen, um zum Beispiel den alltäglichen Konsumwahnsinn kenntlich zu machen. Aber auf wohltuende Weise vermeidet Ulrich einen Alarmismus, der letztendlich nur die quälenden Monologe des schlechten Gewissens und die aufkeimende Verzweiflung des Einzelnen befeuern würde. Ulrichs Ansatz zielt nicht in erster Linie auf den durchökologisierten Bürger. Handlungsakteure müssten in erster Linie Politik und Staat sein. Ihre Aufgabe sei es, den Klimawandel zum Generalthema zu machen und mit allen Politikfeldern zu verbinden. Allerdings sieht der Journalist genau an dieser Stelle Blockaden, deren Ursachen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts zurückreichen würden. Und hier wird es spannend. Denn Ulrich beschäftigt sich im Hauptteil seines Buches mit den Grundfesten unseres westlichen, wie auch spezifisch deutschen Denkens. Diese unselige Neigung, so der Autor, als Konsequenz aus den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts immer wieder aufs Neue die politische Mitte zu beschwören und Abweichungen von diesem idealisierten Fixpunkt sofort unter Ideologieverdacht zu stellen, habe in Deutschland bei Politikern wie auch Journalisten zu einem Extremismus der Normalität geführt. Man kann auch sagen, zu einer Lähmung politischen Handelns. Dazu tritt ein Liberalismus, der individuelle Freiheit über das Staatshandeln stellt. Eine absurde Situation des Immer-so-Weitermachens sei entstanden, blind gegenüber den Folgen unseres enormen Verbrauchs und Zerstörens. Ulrich geht hier in seiner Ursachenforschung auf überzeugende und intelligente Weise bis an den zentralen Nerv des westlichen Selbstverständnisses und Selbstbildes, wenn er fragt, Zitat, ist es Zufall oder Notwendigkeit, dass es die westlichen Demokratien bisher nie ohne Ausbeutung anderer Länder, anderer Ethnien und eben der Natur gegeben hat? Wenn die ganze westliche Sinnkonstruktion tatsächlich an einem seidenen grünen Faden hängt, wie der Autor beschreibt, wenn sie bröckelt, weil ihre Maßlosigkeit und Ungerechtigkeit an Grenzen stößt, die unsere Freiheiten drastisch einschränken wird, was dann? Was tritt an ihre Stelle? Und welche Konflikte sind zu erwarten? Es ist nachvollziehbar, dass Ulrich auf diese Fragen keine klaren Antworten geben kann und will. Wie er sich übrigens in seinem Buch überhaupt jeglichen Moralisierens und jeglicher Besserwisserei enthält. Ihm sei als 1960 geborenes Kind einer Bergmannsfamilie im Ruhrgebiet das Streben nach Wohlstand und Konsum nur allzu vertraut. Aber der Autor dieses sehr lesenswerten Buches sagt deutlich, dass sofort etwas geschehen müsse, solange noch Handlungsspielraum da sei. Wobei es ohne Verzicht nicht gehen werde. Allerdings mit sozialem Ausgleich für das untere Drittel der Gesellschaft, das die Umwelt viel weniger belaste als die Wohlhabenden mit der demonstrativen und geradezu aggressiven Zurschaustellung ihrer Luxusgüter. Nicht jedem Punkt in Ulrichs Buch möchte man vorbehaltlos zustimmen. Zum Beispiel der These des bekennenden Veganers, dass nicht die Überbevölkerung die globale Ernährungssituation bedrohe, sondern der immense Fleischkonsum. Vielleicht müsste man besser sagen, beides ist schädlich. Auch könnte man fragen, wer denn eigentlich Handlungsträger und Motor des Umsteuerns sein könnte, wenn Ulrich im Grunde genommen allen Parteien, auch den Grünen, die Kraft und den Willen für einen zukunftstauglichen Gesellschaftsentwurf abspricht. Die Gefahr, dass Populisten sich diese Schwäche auf fatale Weise zunutze machen, ist erkennbar groß. Und so bleibt tatsächlich wohl nur die Hoffnung auf die Jüngeren und ihre Radikalität. Bernd Ulrich, Alles wird anders, das Zeitalter der Ökologie. Kiepenheuer und Witsch, 222 Seiten, 16 Euro.
SWR 2 Nachrichten.